ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Exona Hüseni und mit mir im Studio sitzt mein Kollege Max Bauer. Hi Max.
Ja, hallo Exona.
Wir sind der Überzeugung, Herr Kollege Merz, dass wir nicht so einfach zur Tagesordnung des Plenums übergehen können. Weder nach dieser Debatte, nach der Zäsur und nicht nachdem die Union sich aus der politischen Mitte dieses Hauses ausgebrochen ist. Das geht nicht.
Ja, das war die Reaktion von Ralf Mützenich, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, nach der Abstimmung im Bundestag über zwei Entschließungsanträge der CDU-CSU am Mittwoch. Mit diesen Anträgen will die Union die Migration begrenzen. Merz fordert darin unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen, Zurückweisung an der Grenze und erleichterte Voraussetzungen für Abschiebungshaft. Der Antrag mit diesen Vorschlägen hatte bei der Abstimmung im Bundestag ganz knapp Erfolg, mit Hilfe der Stimmen von FDP und AfD. Die Abgeordneten von SPD, Linke und Grünen zeigten sich gestern entsetzt darüber, dass Merz sich mit Hilfe der AfD die Mehrheit bei der Abstimmung gesichert hat. Man muss aber auch dazu sagen, das Ergebnis dieser Abstimmung im Bundestag hat keine rechtlichen Konsequenzen. Es ist lediglich ein Appell an die Bundesregierung, diese Vorschläge umzusetzen.
Ja, und wir wollen uns heute eben nicht politisch, sondern juristisch auseinandersetzen mit den Forderungen von Friedrich Merz. Und wir haben uns dazu eingeladen, einen Experten für Migrations- und Asylrecht. Und zwar Konstantin Ruschka. Er ist Professor an der Evangelischen Hochschule in Freiburg und ich glaube Herausgeber des ersten deutschsprachigen Kommentars zur Genfer Flüchtlingskonvention. Guten Tag, Herr Ruschka.
Guten Tag, Herr Bauer.
Herr Ruschka, dieser Vorschlag der Unionsfraktion, der hat 5 Punkte und die zielen vor allem ab auf dauerhafte Grenzkontrollen, auf Zurückweisung an deutschen Grenzen, auch wenn Geflüchtete einen Schutzanspruch äußern und auch auf verschärfte Regeln bei der Abschiebungshaft. Lassen Sie uns mal jetzt in unserem Gespräch die einzelnen Punkte ein bisschen aufgliedern, durchgehen und fangen wir vielleicht an mit dieser Forderung nach dauerhaften Grenzkontrollen nach dem Schengen-Kodex. Da ist ja eigentlich das Grundprinzip, dass Europa ein Europa der offenen Grenzen sein soll. Und ich frage mich, gibt es vielleicht doch rechtlich eine Möglichkeit, solche Grenzkontrollen dauerhaft zu stellen?
Es gibt nach dem Schengener Grenzkodex keinerlei Möglichkeit für Mitgliedstaaten dauerhaft Grenzkontrollen einzuführen, sondern die Grenzkontrollen sind, wenn es eine Notlage gibt, auf ein halbes Jahr begrenzt und können dann höchstens nochmal unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden. Dauerhafte Grenzkontrollen, da gäbe es eine einzige Möglichkeit, nämlich dann, wenn die EU-Kommission das empfiehlt und der Rat das zum Schutz des gesamten Schengen-Raums dann beschließt. Dann wäre es aber keine nationale Entscheidung, sondern eine europäische.
Jetzt gibt es ja EU-Staaten wie zum Beispiel Dänemark, die solche dauerhaften Grenzkontrollen bereits schon seit Jahren praktizieren. Welche Rolle spielt das in dieser Diskussion?
Also das spielt in den Fragen zu der Diskussion eine ganz große Rolle, also insbesondere die Grenzkontrollen, die Frankreich durchführt und die Grenzkontrollen, die Dänemark durchführt. Wenn man sich das anschaut, hat man ja quasi dauerhafte Grenzkontrollen auch an der deutsch-österreichischen Grenze. Die gibt es auch schon seit September 2015, das könnte man auch als dauerhaft bezeichnen. Und alle diese Grenzkontrollen sind, wenn man sich die Rechtsprechung des EuGH anschaut, wahrscheinlich aktuell rechtswidrig.
Ich frage mich so ein bisschen, Sie haben es jetzt angedeutet, dass man unter Umständen dauerhafte Grenzkontrollen als europäische Lösung, als europäische Entscheidung doch irgendwie hinbekommen könnte. Die Hoffnung der Union scheint mir ein bisschen vor allem politisch die zu sein, dass man sozusagen mit der jetzigen Entscheidung, dauerhafte Grenzkontrollen einfach mal einzuführen, so eine Art politische Dynamik auch in Gang setzen will. Ich frage mich so ein bisschen, was für eine Dynamik könnte das denn eigentlich sein, außer eine Dynamik auch ein bisschen der nationalstaatlichen Willkür, dass jeder Staat so im Grunde macht, was er will. Welche Gefahren dieser rechtspolitischen Dynamik sehen Sie da?
Gut, im Grunde hat man natürlich dieses, jeder Staat macht ein bisschen, was er will, schon seit 2016, seit die EU-Kommission die ersten Vorschläge zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems vorgelegt hat, die dann politisch keine Mehrheiten gefunden haben. Und seither gibt es viele Länder, die sagen, vom aktuellen Recht kann ich abweichen, weil ich ja weiß, es kommt was Neues. Allerdings ist der Schengener Grenzkodex reformiert worden, ist gerade im Juli letzten Jahres in Kraft getreten. Das heißt, man hat hier schon einen Aushandlungsprozess gehabt. Jetzt bereits zu sagen, der ist dysfunktional, wenn man gerade neue Regeln eingeführt hat im Juli 2024, ist an sich wohl für eine Verwaltungsperspektive her völlig weit hergeholt, weil solche neuen Regeln müssen erstmal in der Verwaltung ankommen. Ich habe Änderungen am Schengener Grenzkodex, die insbesondere gemeinsame Kontrollen von Binnengrenzstaaten vorsehen und dann Einigungen zwischen Binnengrenzstaaten, weil das oberste Ziel der EU-Kommission ist, dass man wieder zu einem binnengrenzkontrollfreien Raum kommt, weil damit quasi das Recht der UnionsbürgerInnen, sich frei zu bewegen, sonst sehr stark eingeschränkt wäre. Das ist ja genau das, was die Grenzkontrollen dann auch machen. Es geht ja bei den Binnengrenzkontrollen vor allem um die Freizügigkeit von allen Personen, die die Unionsbürgerschaft haben.
Das Ziel der CDU-CSU ist es ja, Geflüchtete direkt an den Grenzen zurückzuweisen, unabhängig davon, ob die jetzt Schutz verlangen oder nicht. Man muss sagen, es gibt ja bereits Zurückweisungen im großen Stil. 2023 waren es sogar 36.000 Zurückweisungen. 2024 wurden fast 50.000 Menschen direkt an der Grenze zurückgewiesen. Was sind das für Fälle?
Das sind Fälle, in denen quasi nach Lesart der Bundesregierung eine Möglichkeit besteht, eine Zurückweisung zu machen. Das muss man wohl jedenfalls nach der Rechtsprechung des EuGH aus dem Jahr 2023 zur Grenze zwischen Frankreich und Italien ein bisschen in Frage stellen, weil dort ganz klar gesagt wurde, wenn die Person das Territorium betreten hat, dann muss ein Verfahren durchgeführt werden mit dem angrenzenden Staat. Die allermeisten Zurückweisungen finden aber ohne Verfahren mit dem angrenzenden Staat statt. Das heißt, ich habe aus der Rückführungsrichtlinie der EU die Möglichkeit, wenn ich mit dem anderen Staat ein Rückübernahmeabkommen habe, in Anwendung dieses Abkommens Personen zurückzuweisen. Die Anwendung dieses Abkommens spielt aber nur für einen ganz kleinen Teil der Zurückweisungen eine Rolle. Das heißt, man müsste sich schon auch die Frage stellen, ob diese Zurückweisungen an der Grenze überhaupt rechtmäßig sind, so wie sie gerade durchgeführt werden.
Was ist da vor allem der Zweifel, den man haben könnte?
Der Zweifel ist, dass die Rückführungsrichtlinie keine Ausnahme an der Grenze vorsieht für Personen, die quasi keinen Asylantrag stellen. Dann hat man einerseits den Zweifel, ob da Asylanträge überhört werden. Und das Zweite ist, die Ausnahme in der Rückführungsrichtlinie, dort in Artikel 6 Absatz 3, die erlaubt mir eine Rückführung nur, wenn der andere Staat die Personen auch übernimmt. Weil die Sicherheit des Schengen-Raums ja gefährdet ist, wenn die Person einfach zurückgewiesen wird und dann quasi im Niemandsland landet, beziehungsweise jedenfalls nicht in einem Verfahren. Und die Rückführungen nach dem Rückübernahmeabkommen spielen eben schon eine Rolle in dieser Zurückweisungspraxis, sind aber nicht in der Mehrzahl der Fälle genau nach den Abkommen ausgeführt.
Lassen Sie uns das noch ein bisschen aufdröseln, dieses Verhältnis innerhalb sozusagen des Dublin-Systems, weil ich habe ja mal irgendwie mir so gemerkt, Dublin, da ist eigentlich die Idee, erstmal primär zuständig ist sozusagen der Staat, über den ein Drittstaatsangehöriger, ein Geflüchteter eben die Europäische Union erreicht. Das werden in der Regel sozusagen die Staaten an der EU-Außengrenze sein, also vor allem ja Italien, Griechenland, vielleicht auch noch Bulgarien. Und dann ist das Prinzip eigentlich, wenn dieser Staat zuständig ist, dann soll über den Schengen-Mechanismus der Mensch auch in diesen Staat zurückkommen. Jetzt gibt es die Rückübernahmeabkommen und da wäre dann aber zum Beispiel der angrenzende Staat für Deutschland jetzt zuständig. Beißt sich das nicht so ein bisschen? Man hat ein System, das sagt, okay, wir haben eigentlich ein geordnetes Verfahren, die Leute sollen nicht irgendwie hin und her geschoben werden in Europa und der ursprüngliche Eintrittsstaat in die Europäische Union, der soll zuständig sein und jetzt gibt es irgendwie ganz viele Rückübernahmeabkommen und dann sind erstmal die unmittelbaren Nachbarstaaten von Deutschland betroffen. Gibt das nicht irgendwie ein großes Chaos und Kuddelmuddel?
Gibt sicher in der Praxis, sagen wir, Schwierigkeiten, das auseinanderzuhalten, aber das europäische System ist sehr klar. Sobald die Person einen Asylantrag gestellt hat, kommt nicht mehr der Schengener Grenzkodex zur Anwendung, sondern die Dublin-Verordnung. Das heißt, in dem Moment muss ich schauen, welcher Staat ist zuständig. Das ist für Deutschland, sagen wir, unkomfortabel, weil die Rücküberstellungen in die Staaten, die hauptsächlich zuständig sind, entweder aus menschenrechtlichen Gründen nicht möglich sind oder wie momentan Italien. Italien verweigert die Rückübernahme europarechtswidrig, das völlig klar ist, auch schon mehrfach dafür gerügt worden, aber es gibt keinen Durchsetzungsmechanismus. Wenn man sich anschaut, in Deutschland ja zurzeit am meisten diskutiert, das Land Bulgarien, da gibt es sehr viele Berichte, dass die Bedingungen dort nicht menschenrechtskonform sind und möglicherweise auch nicht die Minimalanforderungen der Europäischen Menschenrechtskonvention erfüllen. Das sehen auch einige Gerichte so. Und der Staat Bulgarien hat nicht vorgesehene Restriktionen bei der Rückübernahme sozusagen in der praktischen Durchführung eingeführt, unilateral. Auch das ist natürlich europarechtswidrig. Und dagegen ist dann die Strategie zu sagen, dann ist es doch besser, wir schaffen es als Bundesrepublik Deutschland, dass die angrenzenden Staaten zuständig werden, weil dann müssen wir nicht dieses mühsame Zuständigkeitsverfahren durchführen, das ja noch neben der Zuständigkeit des Ersteinreisestaates auch eine Prüfung der Familienverhältnisse erfordert, weil wenn Familie in der EU vorhanden ist, die sich rechtmäßig aufhält, dann ist das vorrangig. Wenn die Person irgendwo einen Aufenthaltstitel hatte, ist es vorrangig. Wenn sie mit dem Visum eingereist ist, ebenfalls. Das heißt, die Prüfung ist nicht nur der Ersteinreisestaat und das ist schon schwierig genug, sondern man hat eine ganze Menge Kriterien, die ich vor der Ersteinreise prüfen muss und das macht das Verfahren schon schwierig und die Überstellungen sind ja an vielen Stellen fast nicht möglich. Sie sehen ja das auch in den Statistiken.
Aber wenn das so ist, dass sozusagen es diese zwei Möglichkeiten gibt, Zuständigkeiten zu begründen innerhalb der Europäischen Union, prüfen muss ich doch auf jeden Fall. Und das heißt, die Pläne von Friedrich Merz, unmittelbar an den Grenzen zurückzuschicken, die sind eigentlich gar nicht vereinbar mit diesem Dublin-System und auch nicht mit dem System der Rückübernahmen.
Genau, also die Zurückweisung direkt an der Grenze ist nicht möglich. Ich habe drei Möglichkeiten, rechtmäßig an der Grenze Zurückweisungen durchzuführen. Das eine ist der Ausnahmefall, dass ich quasi an der Grenze feststelle, für die Person ist Österreich zuständig. Und ich könnte dann vereinbaren mit Österreich, dass ich ein Schnell-Dublin-Verfahren mache. Das wäre auch immer noch ein Verfahren, aber das könnte ich machen. Aber das sind ganz wenig Fälle, für die Österreich zuständig ist. Oder auch andere Staaten, vielleicht bei Polen eine Ausnahme, weil die eine Außengrenze haben. Ne? Aber Polen hat keinerlei Bereitschaft signalisiert, ein schnelles Dublin-Verfahren zu akzeptieren. Zweite Möglichkeit, die Person stellt eben keinen Asylantrag und dann kann ich mit einem Rückübernahmeabkommen nach Artikel 6 Absatz 3 der Rückführungsrichtlinie die Person zurückweisen. In Anwendung dieses Abkommens, und die sehen natürlich alle ein Verfahren vor, dass die Personen übernommen werden. Dritte Möglichkeit, Artikel 23a Schengener Grenzkodex ganz neu, gemeinsame Kontrollen im Grenzgebiet, dann können die Staaten unabhängig von einem Rückübernahmeabkommen bei gemeinsamen Kontrollen vereinbaren, welcher Staat zuständig ist. Auch das setzt wieder die Kooperation mit den angrenzenden Staaten voraus. Ohne Verfahren funktioniert es nicht.
Ja, jetzt gibt's Stellungnahmen von dem früheren Verfassungsrichter Peter M. Huber und der meint, unmittelbare Zurückweisung an den deutschen Grenzen würden nicht gegen EU-Sekundärrecht verstoßen. Warum könnte das Dublin-System mit dieser geordneten Prüfung der Zuständigkeit doch nicht zwingend sein?
Also es gibt da eine Ausnahmekonstellation, wenn die Kontrollen auf dem Hoheitsgebiet des anderen Staates stattfinden. Also wenn ich quasi in Polen schon kontrolliere, das wird ja immer wieder bei der Schweiz insbesondere aufgerufen, dass man gerade wegen der Situation Basel-Badischer Bahnhof, der klar auf Schweizer Territorium liegt, dass man dort ein gemeinsames Verfahren gefunden hat, in dem dann auch die Schweiz zuständig ist. Das ist Artikel 20 Absatz 4 der Dublin-Verordnung. Das wird in ganz wenigen Fällen funktionieren, weil da muss der andere Staat zulassen, dass auf seinem Territorium deutsche Grenzkontrollen stattfinden. Dann ist, und das ist im Grunde das Prinzip der Dublin-Verordnung, es ist immer der Staat zuständig, auf dem dessen Territorium sich die Person befindet. Alle anderen Möglichkeiten sind eben nicht, sagen wir, im Recht vorgesehen, weil, sagen wir, das wesentliche Missverständnis aus meiner Sicht, das hier vorliegt, ist, dass man immer wieder hört, Artikel 16a Absatz 5 des Grundgesetzes, der quasi europäische Regelungen enthält, würde quasi die grundgesetzliche Möglichkeit, Personen an der Grenze abzuweisen, nach Artikel 16a Absatz 2 auf das europäische Recht übertragen. Und das ist genau nicht der Fall, sondern es gibt ein eigenes Zuständigkeitssystem. Artikel 3 der Dublin-Verordnung ist da ganz eindeutig.
Ich habe noch einen Text gelesen von dem früheren Verfassungsrichter Peter M. Huber und da erwähnt er nicht nur das Dublin-System, sondern er nimmt auch Bezug sowohl auf die Anerkennungsrichtlinie als auch auf die Asylverfahrensrichtlinie. Und da macht er das Argument, glaube ich, stark, dass er sagt, ja, okay, innerhalb der EU hat quasi jeder Geflüchtete einmal den Anspruch, dass sein Schutzbegehren zumindest geprüft wird. Und ich frage mich jetzt, ob er sozusagen in dieser ganzen Perspektive auf quasi den EU-Rechtsraum die Interpretation seiner Sicht eben der Anerkennungs- und Asylverfahrensrichtlinie meint, dass damit irgendwie sozusagen einmal der Schutzanspruch abgegolten ist und dann ist sozusagen alles in Ordnung. Und wenn man sozusagen diese Wertung zugrunde legt, dann könnte man eben auch Regime entwickeln, nationalstaatliche Regime, die darauf aus sind, unmittelbare Zurückweisungen an den Grenzen generell zu erlauben. Damit die Frage jetzt nicht zu kompliziert wird, meine Frage einfach mal ganz grundsätzlicher Art. In welchem Verhältnis steht eigentlich das Dublin-System und die weiteren Rechtsakte, die es ja gibt in der EU im Sekundärrecht? Also, Sie haben die Rückführungsrichtlinie schon genannt, aber auch die Asylverfahrensrichtlinie und die Anerkennungs- bzw. Qualifikationsrichtlinie. In welchem Verhältnis stehen diese Kodizes und was muss man da berücksichtigen? Und hat Peter M. Huber da einen Punkt, dass er sagt, quasi einmal Schutz in der EU und der Rest ist dann doch eher nationalstaatlich oder ist das Ganze doch komplizierter?
Es ist aus meiner Sicht nicht komplizierter, es ist nur anders. Und zwar ist es so, dass wenn eine Person auf dem Hoheitsgebiet oder an der Grenze einen Asylantrag stellt, dann wird die Zuständigkeit geprüft. Und wenn die Person weiter wandert, irgendwo hin, also oder noch gar keinen Antrag gestellt hat, dann ist der Staat, bei dem sie wieder einen Asylantrag stellt, verpflichtet, das Dublin-Verfahren durchzuführen. Und es ist im Grunde natürlich richtig. Der zuständige Staat muss das Asylverfahren durchführen. Das heißt, nach der Asylverfahrensrichtlinie und den Schutzbedarf nach der Qualifikationsrichtlinie feststellen. Allerdings gibt es davon seit 2011 Ausnahmen in der Rechtsprechung des EuGH. Und die zwei wichtigsten sind einerseits, ich darf nicht überstellen in einen Staat, in dem unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung droht. Und das umfasst im Grunde vier Fallkonstellationen, nämlich direkte Inhaftierung nach Rückkehr, unmenschliche Aufnahmebedingungen, kein Verfahrenszugang und ein Risiko von Refoulement, also von Kettenabschiebungen. Und das muss ich prüfen, bevor ich im Dublin-Verfahren eine Überstellungsentscheidung mache. Das heißt, die Zuständigkeitsentscheidung kann schon ergeben, Griechenland ist zuständig, deswegen darf ich aber trotzdem nicht überstellen, weil es ein menschenrechtliches Überstellungsverbot gibt. Das heißt, man muss diese zwei Dinge trennen und dann ist es eigentlich ganz einfach. Wenn der zuständige Staat nicht in Frage kommt aus menschenrechtlichen Gründen, dann muss es der Staat machen, in dem der Antrag gestellt wurde oder ein anderer Staat, der als zuständig gefunden wird. Zweite Konstellation, bereits gewährter Schutz. Das haben wir quasi auch mit Griechenland-Fällen vor allem in der Rechtsprechung gehabt. Die EuGH-Entscheidung geht zu einem Bulgarien-Fall, nämlich die Frage, was ist mit diesen Personen, wenn sie zurückkehren, was droht ihnen auch sozusagen als Flüchtlinge und wenn dann das Ergebnis ist, der Schutz wurde gewährt, aber er kann im Grunde nicht wahrgenommen werden in dem zuständigen Staat, der schon Schutz gewährt hat, dann muss ein neues Asylverfahren in Deutschland durchgeführt werden. Das wiederum verbietet jegliche Zurückweisungen an der Grenze auch von Personen, die man quasi in der Eurodac-Datenbank vorfindet.
Ja, die CDU-CSU sagt, auch wenn das EU-Sekundärrecht Zurückweisung verhindert, gibt es ja noch diese Ausnahmeregelung des Artikel 72a EUV. Eine Notlage würde danach zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und zum Schutz der inneren Sicherheit erlauben, vom EU-Recht abzuweichen. Kann sich Deutschland auf diese Ordre Publique-Ausnahme berufen?
Das käme auf die Frage an, aus meiner rechtlichen Sicht, auf die doppelte Frage, nämlich, gibt es im Sekundärrecht bereits eine Umsetzung dieser Ordre Publique-Ausnahmen? Das heißt, an der Binnengrenze kann man aus meiner Sicht nicht sich auf diese Ausnahme berufen, weil die Ausnahme bereits kodifiziert ist in Artikel 23 fortfolgende Schengener Grenzkodex, der in solchen Situationen vorläufige Wiedereinführung der Grenzkontrollen erlaubt, der eine europäische Koordination verlangt. Genau das ist quasi, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht ist. Ich kann mich also als Mitgliedstaat nicht sozusagen in einer Notlage oberhalb der Notlage befinden. Das heißt, ich habe bereits eine Umsetzung und kann mich deswegen in diesem Kontext nicht auf Artikel 72 EUV berufen.
Und wenn man die andere Position einnimmt, dass man sagt, okay, dieser 72 AEUV ist so eine Art Reservoir, auf das ich immer zurückgreifen können muss, irgendwie als Nationalstaat. Und wenn ich jetzt nicht nur mich auf Schengen und Grenzkontrollen beziehe, sondern auf diesen Willen, unbedingt auch unmittelbar an der Grenze zurückweisen zu können, komme, was da wolle, so ungefähr, aus nationalstaatlicher Sicht, in einer Perspektive der auch politisch aufgeladenen Debatte um eine Notlage, dann muss das doch irgendwie möglich sein. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Linie, die man ausmachen kann in der Politik gerade. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, wo man sagt, ja, das EU-Recht hat das irgendwie vorgesehen in diesem Titel 5 im AEUV, da ist eben dieser Gedanke drin, oder würden Sie sagen, weil es eben schon eigentlich kodifiziert ist auf anderer Ebene, gibt es nicht so eine Reservefunktion, die der Artikel 72 da haben kann?
Also meine persönliche Rechtsmeinung ist, es gibt diese Reservefunktion, wenn dann nur da, wo das Sekundärrecht nichts vorsieht. Wenn man sich aber mal auf dieses Gedankenexperiment einlassen würde und sagt, es gibt besondere Ausnahmesituationen, wie der EuGH das nennt, in denen Artikel 72 AEUV Anwendung finden könnte. Der EuGH hat insgesamt 12 Entscheidungen gemacht, in denen es um Artikel 72 AEUV ging. 8 waren so Vorlageverfahren von Gerichten und 4 waren im Grunde Vertragsverletzungsverfahren, von denen alle 4 Ungarn mit betrafen. Und diese Relocation-Fälle sind die Fälle, in denen sich diese 4 Staaten, die ich vorher genannt habe, also Ungarn, Polen, die Slowakei und die Tschechische Republik, darauf berufen haben, dass sie keine Kontrolle haben, wie diese Personen, die aus Griechenland und Italien umgesiedelt werden sollten, um diesen Staaten zu helfen bei der großen Anzahl von Asylsuchenden, die dorthin eingereist sind, dass sie keine Kontrolle haben, dass diese Personen nicht die nationale Sicherheit gefährden und dass sie deswegen von der Ausnahme Gebrauch machen, um quasi eine Aufnahme dieser Personen zu verweigern. Da sagt der EuGH, Artikel 72 AEUV darf ich nur anwenden, wenn er vorher durch die Organe der EU kontrolliert wurde. Das heißt, ich kann nicht als Staat unilateral sagen, ich berufe mich jetzt darauf. Ich müsste nach Brüssel gehen und sagen, ich habe hier eine besondere Situation. Bitte, EU-Kommission macht eine Prüfung und dann möglicherweise auch der EuGH. Jedenfalls braucht es vorher, bevor man, sagen wir, unilateral Maßnahmen ergreift, eine Prüfung durch, wie der EuGH das nennt, die Organe der Europäischen Union. Und das alleine verhindert schon das Aufrufen als Nationalstaat, als Einzelstaat dieser Möglichkeit. Außer ich habe eine Situation, in der ich vorläufig Binnengrenzkontrollen wieder einführen kann, weil ich dann quasi die Zeit gewinne, die ich brauche, um mit der EU zu klären, was jetzt die richtige Maßnahme ist.
Wie lange dauert denn sowas?
Also man hatte ja in der Corona-Zeit genau diese Situation, wo man gesagt hat, hier hat man gesundheitspolitische Gründe, warum man Binnengrenzkontrollen braucht. Dann hat man quasi mit der EU-Kommission und mit dem Rat Rücksprache gehalten und gesagt, es muss Binnengrenzkontrollen geben können aus gesundheitlichen Gründen. Der EuGH hat das dann auch gut geheißen. Aber das ist eine schnelle Einigung gewesen, weil es ganz Europa betraf. Und die Frage, ob das so schnell geht, wenn es nur einen Mitgliedstaat betrifft, der eine Situation hat, die jetzt auch nicht wesentlich anders ist als für einige andere Staaten wie Österreich, wenn man es pro Kopf rechnet, oder Frankreich, da muss ich sagen, wahrscheinlich wird es länger dauern als in so einer akuten Notsituation wie Corona. Aber ich denke, man kommt mit den vorläufigen Grenzkontrollen, wenn man wirklich an einer europäischen Lösung interessiert ist, durchaus hin, weil man hat ja auch die Möglichkeit, die nochmal zu verlängern.
Ist der Gedanke, der da drin steckt, so ein bisschen in dieser Interpretation, wie Sie jetzt sie vorgestellt haben, dass man sagt, okay, es bleibt halt trotzdem sozusagen eine europäische Lösung. Das heißt, vorrangig ist immer, ich habe als Staat so eine Art Notlage, ich wende mich an die EU-Kommission beziehungsweise an die Gemeinschaft der anderen Mitgliedstaaten. Wir gucken, dass wir da eine Lösung finden. Und deshalb ist das im Sinne sozusagen der Integration vorrangig auch verhältnismäßiger, als wenn jeder Staat wieder sozusagen sofort auf eventuelle Notlagen selber reagiert.
Ja, so würde ich jedenfalls den EuGH in seiner Rechtsprechung zu Artikel 78 Absatz 3 AEUV, der in Zeiten einer großen Anzahl von Asylsuchenden, die einreisen, erlaubt, Notfallmaßnahmen zu ergreifen auf EU-Ebene, verstehen. Denn als erstes müsste ich mal versuchen, auf EU-Ebene diese Notfallmaßnahmen zu ergreifen. Also jetzt nicht das reguläre System anzuwenden, sondern zu sagen, okay, wir haben hier eine Notfallmaßnahme. Dann müsste Deutschland sich an die Kommission wenden und sagen, wir brauchen hier Hilfe. Es sind einfach zu viele Personen, die zu uns kommen. Wir brauchen, wie vielleicht Griechenland und Italien, 2015 irgendeinen Beschluss, der uns hilft, weniger Asylsuchende aufzunehmen und das Ganze europäisch solidarisch zu verteilen.
Ich glaube, so wie CDU, CSU sich das vorstellen, ist das eher sozusagen dieser 72 AEUV so eine Art, es klappt irgendwie nicht in Europa und wir müssen das jetzt selber in die Hand nehmen. Aber dieser Gedanke, würden Sie sagen, steckt in dem 72 AEUV eigentlich nicht drin?
Nein, der 72 AEUV ist eine absolute Ausnahmevorschrift und das Land, das sich viermal versucht hat, in Vertragsverletzungsverfahren drauf zu berufen, war Ungarn und jedes Mal war klar, eine nationale Maßnahme, die nicht vorher mit der EU abgestimmt war, die nicht vorher eine gemeinsame Analyse beinhaltet hat, kann nicht durch Artikel 72 AEUV gerechtfertigt sein.
Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten trotz allem in irgendeiner Lage diesen Fall. Der 72 AEUV wird aktiviert und es wird auch in Kooperation mit der europäischen Ebene etwas abgesprochen, was dann nationalstaatliche Maßnahmen, Grenzkontrollen gewisser Art, Zurückweisungen in einem gewissen Regime und so weiter ermöglichen könnte. Ich sage bewusst könnte, weil wir vorher gesagt haben, welche Voraussetzungen da liegen. Jetzt habe ich gelesen, dass es auch die Position gibt, dass aber eigentlich für die Vorschläge von Friedrich Merz diese Aktivierung von 72 AEUV gar nicht so viel bringen könnte, denn die Ausnahme dieser Notlage bezieht sich eben nur auf gewisses Recht, aber zum Beispiel nicht auf die europäische Grundrechtecharta. Das heißt, über 72 AEUV könnte man nicht rechtfertigen, dass man zum Beispiel von der europäischen Grundrechtecharta abweicht. Und in der Grundrechtecharta stehen ja auch einige Normen drin, die Relevanz haben könnten sozusagen für Migrationssachverhalte, also das Verbot von Kollektivausweisungen zum Beispiel, auch ein Asylrecht, natürlich das klassische Non-Refoulement. Das heißt, da stehen Normen drin, die doch auch sozusagen den ganzen Komplex Zurückweisung betreffen. Wie nämlich? Also welche Rolle spielt jetzt sozusagen die Grundrechtecharta und würde die auch verhindern, sozusagen aus menschenrechtlicher Sicht oder aus Grundrechte-Sicht des europäischen Primärrechts, dass man Zurückweisung unmittelbar an den Grenzen macht?
Also wenn man sich den Entschließungsantrag anschaut, dann hat man ganz klar, sagen wir, eine Bezugnahme auf eine Kommissionsmitteilung von Mitte Dezember, die gesagt hat, so in ganz extremen Ausnahmesituationen, das war quasi ein Zugehen auf Polen, kann es möglich sein, von bestimmten Rechten der Grundrechtecharta auch abzuweichen. Deswegen wird im Entschließungsantrag so stark auf Putin und auf Instrumentalisierung eingegangen, weil man das Gefühl hat, da gab es europarechtlich sozusagen eine Öffnung. Dass das nur Außengrenzen betreffen kann, weil es um die Frage geht, wie ist quasi das Verhältnis von Polen zu Belarus und nicht irgendwie Binnengrenzkontrollen, ist aus meiner Sicht klar. Aber wenn man den Gedanken weiterspielt und sagt, okay, das kann jetzt auch an der Binnengrenze möglich sein, dann hätte man die Möglichkeit, eventuell von Artikel 18 Grundrechtecharta abzuweichen. Das ist das Recht auf Asyl, das ein subjektives Recht auf einen Status gibt, das der EuGH sehr klar so definiert. Aber wovon ich nicht abweichen kann, ist Artikel 4 Grundrechtecharta und Artikel 19 Grundrechtecharta. Da habe ich das Kollektivausweisungsverbot drin und quasi das Non-Refoulement. Und davon darf ich nicht abweichen und das sagt auch die Kommissionsmitteilung. Sie ist im Grunde, sagen wir, sehr verwässernd, aber es ist klar, Non-Refoulement muss eingehalten werden. Wenn ich also nichts prüfe, keine Verfahren durchführe, verletze ich auf jeden Fall die EU-Grundrechtecharta und das kann auch nicht auf Artikel 72 AEUV gestützt werden.
Jetzt habe ich Herrn Huber so verstanden, der würde hier einwenden und sagen, Moment mal, Non-Refoulement, also das Verbot der Nicht-Zurückweisung mit subjektivem Gehalt auch, das ist quasi eine menschenrechtliche Erwägung, aber die gilt ja gerade nicht zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weil da haben wir ja andere Regeln und da kommt es ja gar nicht dazu in der Regel, diese Gefahr, dass man dann wirklich in Situationen der Menschenrechtsverletzung zurückgeschoben wird. Was würden Sie darauf antworten? Und die Frage wäre sozusagen, in welchem Verhältnis steht das denn eigentlich, dieses ganze Sekundärrecht, das wir jetzt da aufgedröselt haben und dieser feste menschenrechtliche Grundsatz Non-Refoulement, also ein Mensch hat einen subjektiven Anspruch darauf, nicht in eine Gefahrenlage zurückgeschickt werden, die seine prinzipiellen Rechtspositionen, Freiheit, Leben, Gesundheit etc. gefährdet.
Also da muss man sich im Grunde zwei Überlegungen machen. Das eine ist die verfahrensrechtliche Dimension des Non-Refoulement, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte immer wieder thematisiert und sagt, ich habe, wenn ich ein Schutzersuchen äußere, ein Recht auf ein Verfahren. Und zwar ganz unabhängig davon, ob dann tatsächlich bei dem Verfahren irgendwas rauskommt. Das heißt, es kann auch eine Verletzung von Artikel 3 EMRK drohen, ohne dass der Person dann in dem Land, in das sie zurückgewiesen wird, tatsächlich etwas droht. Der zweite Aspekt ist, wenn man sich anschaut, wie die Reaktionen der Nachbarstaaten waren, dann hat man insbesondere sehr starke Reaktionen aus Österreich, die sagen, dann machen wir es genauso. Dann ist aber der Verfahrenszugang in Österreich nicht mehr gewährleistet. Ich kann nicht mehr davon ausgehen, dass der gewährleistet ist. Und vielleicht so als dritten Aspekt, es ist aus meiner Sicht ein Missverständnis, dass man quasi EU-Staaten als sichere Drittstaaten labelt, denn es sind Partnerstaaten und in diesem System muss es gemeinschaftlich und solidarisch organisiert werden. Und das Abschieben der Verantwortung durch Zurückweisungen an den Binnengrenzen ist eben gerade das nicht. Es ist nicht solidarisch und es ist nicht partnerschaftlich und widerspricht damit Grundsätzen der EU.
Wenn man sich die Pläne von CDU, CSU anschaut, dann muss man sagen, offensichtlich stehen sie nicht auf dem Boden des geltenden EU-Rechts. Haben wir auch aus dem Gespräch jetzt mit Ihnen mitgenommen. Aber mich würde interessieren, welche rechtspolitische Wirkung können solche Forderungen haben, sowohl in Deutschland als auch in Gesamteuropa?
Ich denke, man muss sich da verschiedene Aspekte anschauen. Ich will mal, sagen wir so, zwei oder drei rausgreifen. Der wichtigste ist, dass man quasi mit dem Beschluss von Grenzkontrollen im Grunde eine Position eingenommen hat, die bisher, jedenfalls im Europäischen Parlament, nur extrem rechte Parteien eingenommen haben. Die nennen das Prinzip der doppelten Kontrolle, also an den Außengrenzen und an den Binnengrenzen kontrollieren. Das hat natürlich eine Wirkung, das hat man ja auch gestern im Bundestag sehen können, dass das eine Wirkung hat, rechtspolitisch. Die andere Frage ist, was bedeutet das zum Beispiel für die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems? Die hat man gerade verabschiedet unter großen Schmerzen im Mai 2024. Die muss jetzt umgesetzt werden bis nächsten Juni, also nicht 2025, sondern 2026, was auch eine realistische Einschätzung ist, dass man ein komplettes System umstellt und sagt, das können wir dann anwenden und es funktioniert. Dazu brauche ich Vorbereitung auf der Verwaltungsebene. Und diese Vorbereitung muss gründlich sein, ich muss mir die Abläufe überlegen. Und wenn man sich diesen Aspekt mal für die deutschen Rechtsänderungen, sagen wir, ernsthaft überlegen würde, dann ist ja völlig klar, dass, sagen wir, die Rechtsänderungen, die es im letzten Jahr gab, im letzten Jahr ist das Aufenthalts- und Asylrecht 8-mal geändert worden, dass da quasi noch keine Wirkung da ist, ist ja klar. Und jetzt zu behaupten, da ist keine Wirkung da, und wir brauchen noch schärfere Maßnahmen, gibt der Verwaltung überhaupt keine Chance, irgendwie weiterzuhandeln. Und das bringt die Behörden in eine Situation, in der die Überforderung noch größer wird. Also diese Hyperaktivität des Gesetzgebers in dem Bereich, der ständig neue Verschärfungen oder auch andere Änderungen wie bei der Fachkräftezuwanderung macht, ist für die Behörden, die das umsetzen müssen, eine riesige Herausforderung. Und ich erlebe das aus der Forschung raus als Lähmung ganz vieler Behörden, die damit zu tun haben, weil sie einfach nicht mehr hinterherkommen, weil bis man das eine umgesetzt hat, ist es schon längst nicht mehr recht. Oder das gilt natürlich nur für einige Bereiche, sonst überzeichnet man das. Aber es ist wichtig, dass man auch der Verwaltung eine Chance gibt, die Dinge umzusetzen, die man beschlossen hat. Sonst ist es im Grunde so, dass man sagen muss, die Rechtsänderungen bewirken gar nichts. Und zwar deswegen, weil sie zu schnell hintereinander kommen.
Ich würde gerne zum Schluss, Herr Ruschka, mit Ihnen noch ein Argument, ein rechtspolitisches Argument auch ansprechen, das von Friedrich Merz auch kam und das ich auch sogar bei Peter M. Huber gelesen habe, nämlich dieser Vorwurf, das europäische Asylsystem sei komplett dysfunktional geworden und in einer solchen Situation sei quasi das Recht per se nichtig, weil es halt nicht mehr funktioniert. Und dann müsste man sozusagen wieder zurückfallen auf die Möglichkeit nationalstaatlicher Regelung. Wir haben das im Einzelnen schon durchbesprochen. Mich interessiert ein Aspekt, nämlich so ein bisschen der demokratische Aspekt, der Aspekt der Volkssouveränität, weil da wird gerade von Rechtspopulisten in ganz Europa sehr stark gemacht, ja, okay, unsere Gesellschaften erwarten eine gewisse Lösung von Problemen, auch vor allem eine Steuerung, Begrenzung von Migration. Dann wird das meistens verknüpft noch mit irgendwelchen Vorstellungen, man könnte damit auch Kriminalität besser bekämpfen etc., weil das sowieso unmittelbar verknüpft wird, Migrationsfragen und Kriminalitätsfragen sehr oft derzeit, gerade aufgrund der schweren Anschläge, die es gab von Menschen mit Migrationshintergrund, die da als mutmaßliche Täter in Frage kommen. Und ich frage mich jetzt, ob dieser Gedanke, wir müssen sozusagen das zurückholen auf die nationalstaatliche Ebene und wir müssen das sozusagen selber lösen, ob da so ein komisches Verständnis drinsteckt von einem Überhang der Volkssouveränität gegenüber grundsätzlichen Rechtsprinzipien, auf die wir uns ja mal geeinigt haben in Europa. Zum Beispiel eben das Non-Refoulement, dass eben ein Mensch hat den Anspruch zu stellen, dass zumindest sein Begehren geprüft wird, wenn er mit einem Schutzanspruch an eine Grenze in Europa kommt. Sehen Sie auch diesen Widerspruch, der da aufgemacht wird und wo führt uns der hin in Europa?
Ich möchte mich dabei mal auf den EuGH beziehen, der gesagt hat, es gibt ein paar Grundwerte in Europa, zu denen insbesondere die Rechtsstaatlichkeit gehört. Zur Rechtsstaatlichkeit gehören Verfahren. Das heißt, wenn ich mich darauf beziehe, dass das alles nicht funktioniert und ich deswegen irgendwie nationalstaatliche Regelungen machen muss, dann mache ich etwas, was der EuGH in dem Urteil zu den Grenzkontrollen zwischen Frankreich und Italien als ein nicht legitimes Argument gekennzeichnet hat, nämlich auf das Rechtsgefühl und auf das Bedrohungsgefühl abzustellen der Bevölkerung. Weil es ist eine Aufgabe von Regierung, dieses Bedrohungsgefühl nicht entstehen zu lassen und insbesondere natürlich nicht in Situationen, wo, wie in Aschaffenburg, die Betroffenen von Straftaten eben auch Eingewanderte sind. Hier wird nur auf den Täter geschaut und ich schaue ganz wenig auf das, wer ist denn da betroffen, wer ist denn auch noch zu schützen. Und diese Fragen muss man sich stellen und die kann man nur im Einzelfall beantworten und nicht durch generelle Maßnahmen, weil wenn ich generelle Maßnahmen aus Gründen des Rechtsgefühls der Bevölkerung gutheiße, dann habe ich ein Absehen von dem, was rechtsstaatliche Grundsätze sind, was Minderheitenschutz ist, was der Schutz der Freiheit von einzelnen Personen ist. Das ist so einer der Aspekte, die ich insbesondere in diesem Reformpaket besonders oder in diesem Entschließungsantrag besonders schwierig finde, ist, dass man sagt, das Recht auf Freiheit der Person wird beschränkt und zwar in einer nicht erforderlichen Weise, indem ich einfach sage, wir machen es uns einfach und nehmen einfach alle Personen in Haft, die ausreisen müssen. Es ist gesicherte Rechtsprechung, dass ich das nicht darf, dass ich dann Zweck haben muss, dass das kurzfristig sein muss, das sagt der EGMR, das sagt der EuGH. Das sagt das Bundesverfassungsgericht. Das heißt, hier habe ich so einen Zugriff auf die Freiheit der Person, die ich rechtspolitisch sehr bedenklich finde.
Ich mache mich jetzt ganz kurz trotzdem nochmal zum Anwalt dieses Rechtsgefühls, das ja sehr viele Menschen in vielen Gesellschaften in Europa haben, dass irgendwie dieses Asylsystem generell nicht so richtig funktioniert und dass sie es auch besetzen können mit politischen Ängsten aller Art. Was würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, was ist das Notwendigste, was jetzt die europäische Migrations- und Asylpolitik machen müsste, um trotzdem diese Bedrohungsgefühle, die ja wirklich über die Hälfte der Menschen haben, aufzunehmen und auch irgendwie ernst zu nehmen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, rauszukommen aus der Logik, jedes Mal, wenn ein Anschlag passiert, verschärfe ich das Recht weiter, weil ich damit quasi ein Kontrollsignal sende, das ich nicht einlösen kann, denn absolute Sicherheit kann es nicht geben. Und wenn dann das Ganze, quasi das Sicherheitsgefühl, auf eine Bevölkerungsgruppe alleine bezogen wird, dann habe ich das Problem, dass ich im Grunde die wahren Ursachen nicht anschaue. Gewalttaten gibt es auch durch und auch willkürliche Gewalttaten, auch durch Personen mit Unionsbürgerschaft, auch durch Deutsche. Ich will das, die Taten nicht kleinreden, aber es ist wichtig, dass diese Art von Lösung quasi nicht dazu beiträgt, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, da hat jemand Kontrolle. Ich glaube, die Krisenkommunikation und die Hyperaktivität des Gesetzgebers einzustellen, wäre die wichtigste Vorbedingung dafür, die Bevölkerung wieder dahin zu bringen, der Politik zu vertrauen. Das ist im Migrationsbereich in den letzten 10 Jahren kaputt gemacht worden, weil man immer wieder signalisiert hat, wir haben ein Rechtsstaatsproblem, wir haben ein Problem mit Vollzug, wir haben ein Problem mit AusländerInnen generell und das als Folie für gesellschaftliche Diskussionen quasi bereitgestellt hat. Und das muss aus meiner Sicht aufhören.
Ja, soweit Konstantin Ruschka, er ist Professor für Sozialrecht an der Evangelischen Hochschule in Freiburg. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Und wir haben natürlich auch diese Woche einen Podcast-Tipp für euch, und zwar den Podcast Sockenpuppen zu Angriff auf Wikipedia. Bis nächste Woche.
ARD.
Die haben versucht, Wikipedia zu zerstören, weil sie Angst vor dieser Form von Informationen und Verfügbarkeit haben.
Die größte Wissenssammlung der Welt, Wikipedia, steht auf dem Spiel.
Das hat es in dieser Form so groß nicht gegeben. Es war die Wucht, die Anzahl der Accounts.
Edit Wars. Wikipedianerinnen gegen einen radikalen Sockenpoppenzoo.
Da gehört schon einiges an krimineller Energie dazu.
Sie haben jahrelang versucht, die deutschsprachige Wikipedia auf rechts zu drehen.
Die wollen beeinflussen, wie wir über Dinge denken.
Hallo, hier spricht der Rosa Liebknecht Sockenpoppen zu. Nach wie vor brüten wir vor dem Problem, wie es möglich ist, ohne allzu großen Zeitaufwand das Projekt nachhaltig zu schädigen.
Der Rosa Liebknecht Sockenpuppenzoo. Das ist der Name einer geheimen Gruppe. Es sind hunderte von Fake-Accounts auf Wikipedia. Sie sind eine Armee im Internet und sie haben eine Mission. Ich bin Christoph Schattleitner und mein Kollege Daniel Laufer und ich wollen herausfinden, was dahinter steckt.
Das wäre nicht das erste Mal, dass eine Online-Community kippt. Und wenn das passiert, dann geht's schnell. Und dann ist es irreversibel. Dann ist es vorbei.
Das ist Sockenpuppenzoo. Angriff auf Wikipedia. Eine Produktion von THZ Media und SWR Kultur.